14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe Februar 2020. Oliver Dietrich im Gespräch mit Christoph Schröder über Literaturkritik, Teil 2.
Wenn Sie eine Rezension schreiben und ein Buch ist noch gar nicht eigentlich im Handel, aber es gibt ja diese Vorab-Rezensionen. Wie kommen die zustande? Kriegen Sie vorab ein Exemplar oder wie läuft das überhaupt ab?
Das ist in der Tat so. Also wir können das als Beispiel ganz einfach nehmen. Wir haben jetzt Januar. Die Rezensentinnen und Rezensenten und die Presse hat so etwa im Oktober, November die Frühjahrsvorschauen der Verlage bekommen, in denen die Bücher, die so ab Mitte Januar bis April erscheinen, angekündigt werden. Daraus gucken wir uns Bücher aus. Also ich habe tatsächlich, wenn Sie es jetzt ansprechen, einen Fall. Ich gehe nachher in den Hessischen Rundfunk, produziere einen Rundfunkbeitrag über ein Buch, das in 12 Tagen erscheint. Da habe ich vom Verlag ein Vorab-Exemplar bekommen, ein sogenanntes Rezensionsexemplar, in dem das Erscheinungsdatum eingedruckt ist und in dem darauf hingewiesen wird, dass vor diesem Erscheinungsdatum keine Besprechungen erscheinen dürfen. Die meisten Redaktionen halten sich daran, aber es ist tatsächlich so geworden, dass es mittlerweile bei bestimmten Großtiteln und Großereignissen ein Wettrennen gibt um Exklusivität, dass also beispielsweise der Spiegel, die Zeit oder auch das Fernsehen, die ARD sagt, das wird ein so großes Buch, ein so gewaltiges Buch, das wird so viel Aufsehen erzeugen, können wir nicht schon eine Woche vor Erscheinen des Buches einen Beitrag machen, das kündigt das Buch ja dann auch an, weil die Verlage sagen natürlich, bitte haltet euch an die Sperrfrist, weil sonst gibt es einen großen Beitrag zu einem Buch und dann gehen die Leute in die Buchhandlung und die sagen, das Buch gibt es noch gar nicht. Und damit sind die Käufer sozusagen abgeschreckt. Also ein Beispiel, Ende Januar erscheint ein Buch des österreichischen Schriftstellers Josef Haslinger, der ein sehr bekannter Autor ist, einen großen Erfolg hatte mit seinem Roman damals, der hieß Opernball, der wurde auch verfilmt. Und dieses Buch von Josef Haslinger, in dem erzählt er über seine Missbrauchserfahrungen im katholischen Internat in den 60er Jahren. Da sind dann natürlich Redaktionen, Fernseh, Radio und auch Zeitungen, ich glaube die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und so weiter, an den Verlag herangetreten, sagen, können wir nicht schon eine Woche vorher ein Interview, ein Gespräch, ein Porträt mit diesem Autor machen? Die wollen natürlich die Ersten sein. Klar, die wollen die Ersten sein, die eine heiße Story exklusiv haben. Und die bekommen sie dann auch vom Verlag, weil der Verlag sagt, dieses Thema wird sich dann über so viele Wochen hinweg in der öffentlichen Diskussion halten, dass es nicht schadet, wenn 5 Tage vor Erscheinen die Diskussion darum schon losgeht. Aber ich versuche natürlich, so seriös zu arbeiten, dass meine Beiträge immer erst dann erscheinen, wenn das Buch auch erschienen ist. Das heißt, ich versuche mich an die Sperrfristen zu halten, indem ich den Redaktionen sage, bitte nicht vorher. Aber was die dann machen, ist nicht meine Sache. Aber wenn es dann Ärger gibt, dann habe halt ich auch nicht den Ärger, sondern die Redaktion.
Wie kommt es, dass bei einer Erstauflage auf dem Klappentext schon eine erste Presserezension steht?
Naja, das ist natürlich auch ein Marketinginstrument der Verlage, die diesen Text dann im Vorfeld schon sehr, sehr viel früher, vielleicht sogar manchmal sogar noch in der Entstehungsphase verschicken. Das heißt, wenn beispielsweise ein Verlag weiß, ein bestimmter Kritiker hat über diesen Autor, über jene Autorin schon mehrfach positiv geschrieben, dann treten die an einen Rezensenten, eine Rezensentin dran und sagen, von XY gibt es ein neues Buch. Würden Sie sich vielleicht schon mal das Manuskript anschauen? Vielleicht können Sie ja dazu schon einen positiven Blurb, so heißt das eben, für den Klappentext produzieren. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich also ein Buch im Manuskriptstadium schon gelesen habe und gesagt habe, ja, wow, das ist ja wirklich toll. Daraufhin dann tatsächlich einen solchen Satz produziert habe. Passiert mir sehr, sehr selten, muss ich zugeben, weil ich eben nicht festangestellt bei einer Redaktion bin und ich ja dann auch zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen kann, ob in der Süddeutschen Zeitung oder in der Zeit oder sonst irgendwo ein Text von mir erscheint. Also sinnvoller ist es in so einem Fall natürlich, die Verlage gehen an die Redakteure direkt, weil dann dabei stehen kann, genau das, was sie eben gefragt haben und was sie eben gesagt haben, ein hinreißender, bewegender Roman in Klammern XY, FAZ. So, also wenn ein FAZ-Redakteur das sagt, dann kann man auch FAZ dahinter schreiben. So kommt das zustande, also die Leute, die diese Kommentare liefern, haben das Buch tatsächlich schon im Manuskriptstadium, also im Vordruckstadium zu sehen bekommen.
Wird das auch in der FAZ gedruckt oder ist das dann nur in der Auflage auf dem Klappentext drauf?
Nein, das ist dann tatsächlich nur auf dem Klappentext drauf. Will ich jetzt auch nicht auf die FAZ so festlegen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen aus allen Redaktionen, die das machen. Das ist tatsächlich dann nur auf dem Klappentext drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der betreffende Kollege oder die betreffende Kollegin dann exakt diesen Satz nochmal in ihre Besprechung später reinschreiben. Das kann ich mir nicht vorstellen, was ja auch gerade wahnsinnig in Mode ist und schon seit einiger Zeit, aber immer stärker wird, ist, dass das gar nicht mehr Journalisten solche sogenannten Blurbs liefern, sondern irgendwelche Prominente. Also, dass XY ein Buch über Musik schreibt und das drückt man dann Bela B. von den Ärzten in die Hand und der liest dann 30 Seiten, sagt, oh, das interessiert mich und sagt, das ist ein spannendes Buch oder ein großartiges Buch oder das rockt richtig oder sonst irgendwas und dass das dann draufsteht. Also, wenn Sie sich das mal anschauen, wer so diese Sätze hinten auf den Büchern liefert, es sind zunehmend weniger Journalisten und zunehmend mehr Prominente.
Wenn es ein Journalist ist, wird es dann nochmal komplett in dem Presseorgan besprochen?
Das kann passieren, aber das muss auch nicht so sein. Also nicht notwendigerweise. Wenn es ein wichtiges Buch ist, es werden ja tatsächlich nicht alle Bücher, die erscheinen, rezensiert. Das geht ja gar nicht, weil es viel zu viele sind. Es kann passieren, dass das dann auch nochmal besprochen wird, ja.
Wenn Sie jetzt junge Autoren beobachten, was würden Sie denen empfehlen, wo Sie drauf zu achten haben beim Buchschreiben im Allgemeinen?
Also jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, ich muss jungen Autoren nichts empfehlen, weil die heutzutage alle so genau Bescheid wissen, was sie machen müssen, wo sie sich hinwenden müssen. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass junge Leute schon, bevor sie überhaupt das erste Buch geschrieben haben, bevor sie überhaupt einen Verlag gefunden haben, schon so wahnsinnig gut vernetzt sind und marketingtechnisch aufgestellt sind. Das hängt auch damit zusammen, dass es ja mittlerweile Studiengänge gibt für kreatives Schreiben und literarisches Schreiben an mehreren Universitäten. Die wichtigsten sind die in Hildesheim und in Leipzig, in denen auch Selbstvermarktung und sagen wir mal, das klingt so negativ, Strategien, sich im literarischen Feld zu bewegen, vermittelt werden, sodass also, glaube ich, junge Leute, die ambitioniert sind, Literatur zu schreiben, nicht mehr den Ratschlag von Älteren brauchen, wie sie sich zu verhalten, wie sie zu agieren haben. Der Ratschlag, den ich, der ich jetzt auch noch kein alter Mann bin, aber der jetzt schon einige Zeit dabei bin, jungen Autorinnen und Autoren geben würde, wäre möglicherweise vielleicht, sich etwas mehr auf den Text zu konzentrieren und etwas weniger auf die Selbstpositionierung und auf die Selbstverankerung und auf die Selbstvermarktung im literarischen Betrieb. Andererseits, vielleicht geht es auch mittlerweile gar nicht mehr anders.
Kann man Sie als Autor beauftragen, dass Sie eine Rezension schreiben gegen Bezahlung, die man dann auf die Homepage stellen darf? Geht das bei Ihnen?
Nein, ich mache das nicht. Ich arbeite tatsächlich nur für Redaktionen. Ich würde tatsächlich exklusiv und gegen Bezahlung eines Autors nicht einen Text schreiben. Wenn natürlich ein Autor, eine Autorin eine Rezension von mir gut findet und treffend findet zu ihrem eigenen Buch oder seinem eigenen Buch und mich fragt, darf ich die online stellen, dann würde ich die selbstverständlich zur Verfügung stellen. Aber das ist ja der andere Weg, also den Weg, den Sie jetzt beschrieben haben, dass ich beauftragt werde, tatsächlich von Autorinnen und Autoren exklusiv für deren eigene Vermarktung Texte zu schreiben, das würde ich nicht machen.
Warum nicht?
Eine gute Frage. Ich glaube, weil das eine andere Form von Schreiben und Literatureinordnung ist. Das ist, glaube ich, eine Form von PR-Arbeit, die in meinen Augen mit Literaturkritik wenig zu tun hat.
Wie viele Rezensionen schreiben Sie in der Woche und wie viele Stunden brauchen Sie, um eine Rezension zu schreiben?
Also ich habe jetzt gerade mal Bilanz gezogen aus dem vergangenen Herbst, der jetzt ja literarisch gesehen abgeschlossen ist. Da habe ich so um die 30 Rezensionen geschrieben. Das heißt, wenn man das hochrechnet, dann ist es etwas mehr als eine Rezension pro Woche, die ich schreibe, aufs ganze Jahr gesehen. Die Zeit, die ich dafür brauche, ist wirklich ganz extrem unterschiedlich. Hängt natürlich auch mit der Länge zusammen. Das heißt, wenn ich einen 20-Minuten-Beitrag fürs Radio zusammenschreiben muss, dann sind das knapp 20.000 Zeichen. Das ist natürlich was anderes, als eine Kurzrezension zu schreiben. Aber es hängt auch einfach davon ab, wie sehr mir ein Buch liegt. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich das Buch gut finde oder nicht, sondern wie schnell ich einen Zugang dazu finde, über dieses Buch zu schreiben. Also wenn ich es ganz flapsig sage, aber es stimmt dann aber trotzdem, brauche ich für eine Rezension zwischen 1 und 12 Stunden. wir reden hier natürlich nur von der reinen Arbeit, die das Schreiben benötigt. Das heißt, wenn ich gerade wirklich schnellen Zugang zu einem Buch finde, wenn ich weiß, wie der Text aussehen soll, das ist ehrlicherweise eher bei Verrissen so als bei positiven Texten. Verrisse schreiben sich wesentlich leichter als Lob. Einfach deshalb, weil in uns Menschen, glaube ich, das Vokabular für negative Aussagen und Bösartigkeiten origineller angelegt ist als das für Lob. Da landet man schneller in der Floskel. Ich rede nur davon, dass ich für das Schreiben einer Rezension zwischen 1 und 12 Stunden brauche. Der Leseprozess hängt natürlich auch von der Dicke und von der Komplexität des Buches ab. Also wie gesagt, ich kann relativ schnell lesen. Ich kann ein 150-Seiten-Buch in 2 Stunden lesen. Es kann aber auch sein, dass ich für ein 100-Seiten-Buch einen ganzen Tag brauche. Oder dass ich das dann beiseite lege und sage, das kann ich nur in kleinen Portionen lesen. Ich mache zwischendurch was anderes. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz individuell und hängt mit dem Text an sich zusammen.
Wie wird man bezahlt? Wird man nach Auftrag bezahlt oder nach Seitenzahl? Oder wie sieht das bei Ihnen aus?
Also im Radio wird man bezahlt nach der Beitragslänge. Das heißt, je länger der Beitrag ist, desto mehr Geld gibt's auch. Und in der Zeitung ist es ähnlich. Man wird nach Zeilen bezahlt. Je länger der Text ist, desto mehr Geld gibt's. Wobei natürlich man klar sagen muss, das bedeutet nicht, dass ich deswegen nur riesige Trümmer von 200 Zeilen produziere, weil da sagen die Redaktionen dann, wo soll ich das drucken? Wir haben den Platz gar nicht. Das heißt, ich bespreche schon vorher mit den Redaktionen die Länge der Beiträge ab. Wenn mir eine Redaktion sagt, beispielsweise die Süddeutsche Zeitung, das ist ein wichtiges Buch, glauben wir, da kannst du ruhig auf die Länge von 200 Zeilen gehen, dann mache ich das. Und beim Radio sind es auch tatsächlich relativ klare Vorgaben, dass mir gesagt wird, produziere doch bitte einen Beitrag in der Länge von, sagen wir mal, 7 bis 8 oder 6 bis 8 Minuten oder auch mach's doch kurz. Also das wird mir vorgegeben im Großen und Ganzen. Ich habe eine gewisse Gestaltungsfreiheit, wenn ich sage, das ist ein fantastisches Buch, da lohnt sich's auch mal länger zu werden, dann wird auch gerne mal gesagt, ja, dann mach das doch. Aber im Grunde genommen, also bezahlt werde ich nach dem Umfang der Beiträge.
Also hängt der Stundenlohn davon ab, wie lange Sie brauchen, um eine Rezension zu schreiben, zu formulieren oder auch als Beitrag zu bringen?
Ganz hart gesagt, wenn man das so rausrechnet, ist das so. Ja, also deswegen ist es ja auch so, dass dicke Bücher, sehr umfangreiche Romane, und es ist ja gerade in Mode, sehr dicke Bücher zu schreiben, 1000 Seiten, 1200 Seiten und so weiter, eher dann vielleicht auch von Redakteuren besprochen werden, weil Freie sich das weniger leisten können, weil es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, es kann sein, dass ich über ein 120-Seiten-Buch einen 10-minütigen Beitrag mache. Dann ist mein Stundenlohn, wenn man es ausrechnen will, natürlich sehr hoch. Es kann aber auch sein, dass ich ein 600-Seiten-Buch lese und darüber nur einen 5-Minuten-Beitrag mache. Dann ist der Stundenlohn natürlich entsprechend niedriger. Aber das ist eine Mischkalkulation. Da muss ich auch gucken, welche Bücher schlage ich möglicherweise vor, welche Bücher nehme ich als Aufträge an. Ich kann natürlich nicht 20, 800 Seitenbücher im Jahr lesen. Dann wird's mit meiner Zeit und mit der Mischkalkulation tatsächlich eng.
Also dürfen Sie selber auch Bücher vorschlagen?
Ja, also ich schlage sowohl selbst Bücher vor den Redaktionen, die ich gerne besprechen würde. Und entweder sagen die dann, nee, macht schon jemand anderes. Nee, möchte ich gerne selber machen, wenn es der Redakteur ist oder die Redakteurin. Oder ja, kannst du gerne machen. Im Gegenzug kommen dann aber auch Redaktionen und sagen, wir hätten gerne das und das und das Buch besprochen, könntest du das machen? Das ist in etwa ausgeglichen. Also zwischen meinen eigenen Vorschlägen und den Aufträgen, die ich erteilt bekomme, das ist in etwa ein ausgeglichenes Verhältnis.
Besprechen Sie nur gedruckte Bücher oder auch Hörbücher oder E-Books oder ist das ganz unterschiedlich?
Also ich bespreche durchaus auch Hörbücher, sehr selten. Also ich höre sehr viele Hörbücher, gerade auf langen Autofahrten, wenn ich unterwegs bin, höre ich eigentlich ständig Hörbücher. Ich habe sogar, das darf man gar nicht laut sagen, ein Audible-Abo, das heißt beim bösen Amazon ein Abo. Hörbuchbesprechungen, auch dafür gibt es Spezialisten. Also es gibt tatsächlich eine Hörbuchbestenliste. Es gibt Leute und Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr stark um dieses Segment kümmern. Das heißt, wenn es sich ergibt, bespreche ich das auch mal, aber es ist nicht mein Spezialgebiet. E-Books, die also nicht als gedruckte Bücher dann auch erscheinen, bespreche ich eigentlich nicht. Das ist ja sehr viel auch dann in diesem Self-Publishing-Bereich oder auch Bücher, die nur als E-Books erscheinen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich dieses Segment vielleicht noch nicht so stark in meinem Fokus habe.
Sie haben selber ein Buch geschrieben über Ihre Zeit als Schiedsrichter. da Sie selbst Autor sind oder waren, hilft Ihnen das jetzt auch bei den Buchkritiken weiter?
Das sind doch, glaube ich, zwei unterschiedliche Felder. Ich habe dieses Buch mit wahnsinniger Freude geschrieben. Es ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil da eigentlich mein ganzes Leben drin steht in diesem Buch. Ich habe aber das wahnsinnig große Glück gehabt. Das muss ich einfach sagen. Und ich habe das sehr aufmerksam verfolgt. Ich bin ja kein Belletristikautor, der sagt, ich lese keine Rezensionen. Ich habe alles gelesen, was zu diesem Buch erschienen ist. Und ich habe ausschließlich freundliche, positive Reaktionen auf dieses Buch bekommen. Das heißt, niemand hat zu mir gesagt, was ist das für ein Quatsch und das glaube ich nicht und das ist Unsinn, was da drin steht, sondern man hat mich sehr wohlwollend aufgenommen und ich hatte ganz tolle Veranstaltungen mit diesem Buch, auch in Vereinsheimen mit Fußballvertretern und so weiter. Das heißt, ich habe ausschließlich positive Erfahrungen gemacht mit diesem Buch. Das heißt, für meinen Beruf hilft mir das Buch eigentlich nicht, außer dass ich weiß, ich kann ein Buch schreiben. Was ja auch schon mal ein ganz gutes Gefühl ist, zu wissen, man bekommt so ein Projekt hin und kann nicht nur die kurze Rezensionsform schreiben. Das war eine schöne Erfahrung. Ob sie jetzt unbedingt für dieses Rezensionswesen, für die Rezensionstätigkeit hilfreich war, glaube ich eher nicht.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.